Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jasper Barenberg. In letzter Minute einigen sich Union und SPD auf nötige Änderungen beim Wahlrecht und werden dafür am Tag nach dem Koalitionsausschuss von allen Seiten heftig attackiert. Das ist gleich unser erstes Thema. In Berlin verbieten die Behörden Kundgebungen gegen die Corona-Politik am kommenden Samstag. Auch dazu erfahren Sie mehr in dieser Sendung. Wir berichten außerdem über das Treffen der europäischen Verteidigungsminister in Berlin und wir schalten gegen Ende der Sendung nach Washington. Nach Schüssen der Polizei auf einen unbewaffneten Schwarzen am vergangenen Wochenende gibt es dort seit Tagen Proteste gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. Jetzt sind zwei Menschen getötet worden. Um Dörfer mit Zukunft geht es dann in einer halben Stunde in unserer Reihe Hintergrund, wie digitales Arbeiten und Bürgerstiftungen helfen können. Wie lässt sich verhindern, dass die Zahl der Abgeordneten im Bundestag von Wahl zu Wahl wächst und wächst? Lange schon überschreitet das Parlament die gewollte Größe. Im Moment um rund 100 Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Nach der nächsten Wahl könnten es aber auch leicht doppelt so viele werden. Seit 7 Jahren wird über Auswege aus dieser Entwicklung diskutiert. In letzter Minute haben sich Union und SPD jetzt also auf eine Kompromisslösung verständigt, an der aber lässt die Opposition kein gutes Haar, wie Frank Capellan berichtet.
Britta Hasselmann ist am Morgen im Deutschlandfunk eine der Ersten, die über den Wahlrechtskompromiss der Koalition herfällt. Blumige Worte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass fast nichts erreicht wurde, meint die Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion. Der Bundestag werde nun mal immer größer.
Das wissen wir seit 2013. Und für dieses völlig kraftlose und unambitionierte Ergebnis des Koalitionsausschusses gestern Abend hat die Koalition jetzt 7 Jahre gebraucht. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein Armutszeugnis.
Die Richtgröße liegt bei 598. Aktuell vertreten 709 Frauen und Männer die deutsche Bevölkerung. Weil Direktmandate, die einer Partei laut Zweitstimmenergebnis eigentlich nicht zustehen, zu Überhangmandaten führen, diese aber zugunsten der anderen Parteien ausgeglichen werden müssen, nahm die Zahl der Abgeordneten immer weiter zu. Jetzt soll bei 3 Überhangmandaten kein Ausgleich mehr erfolgen. In den Augen des SPD-Kanzlerkandidaten ein erster Schritt. Olaf Scholz im ZDF.
Es gibt Begrenzungsmechanismen, die dafür sorgen, dass der nächste Deutsche Bundestag wahrscheinlich kleiner sein wird als der jetzige. Und das ist, glaube ich, ein großer Erfolg, ohne dass das faire Wahlergebnis beeinträchtigt wird.
Doch selbst wenn es je nach Wahlausgang zu einem etwas kleineren Parlament kommen sollte, auch der im nächsten Jahr zu wählende Bundestag wird noch deutlich zu groß sein. Nach dem Beschluss der Koalition soll eine Kommission deshalb eine echte Reform ausarbeiten, die 2025 greifen soll. Vereinbart wurde schon jetzt, die Zahl der Wahlkreise von derzeit 299 auf 280 zu verringern. An dieser Zahl wollen Union und SPD nicht rütteln lassen, obwohl Experten warnen, das wird nicht reichen. Der Politologe Frank Decker gegenüber unserem Sender.
Es wäre kein ausreichender Schritt, um auch nur annähernd wieder in die Nähe der regulären Größe von 598 Abgeordneten zu kommen. Damit gibt die Koalition dieses Ziel de facto auf und möchte die Öffentlichkeit darauf einrichten, dass wir uns dauerhaft einen Bundestag in der Größenordnung von 700 Abgeordneten gewöhnen müssen.
Annegret Kramp-Karrenbauer will sich davon nicht beirren lassen. Gemeinsam mit der SPD könnte die Union die Wahlrechtsbeschlüsse durchbringen. Traditionsgemäß wird aber versucht, bei diesen Fragen die Opposition einzubeziehen. Um diese Zustimmung zu erhalten, bietet die CDU-Vorsitzende an, über eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre und Parität von Frauen und Männern mit sich reden zu lassen.
Und es ist jetzt an der Opposition, sich an diesen Schritten konstruktiv zu beteiligen.
Die Opposition allerdings scheint kaum gewillt, sich den Reformschritten der GroKo anzuschließen. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, ist stinksauer allein schon darüber, dass Union und SPD das Thema im Koalitionsausschuss unter sich abzuhaken versuchten.
Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, es gibt eine Partei, die dort völlig ohne irgendeine Feder zu lassen rausgeht, das ist die CSU. Da bleibt alles wie bisher. Also ich bin hier zutiefst unzufrieden. Es ist kein Kompromiss, es ist die Verklapsung der Wähler.
Markus Söder, der so angesprochene CSU-Vorsitzende, spricht hingegen von einem fairen Kompromiss. 5 Stunden hatten Union und SPD um eine kleine Wahlrechtsreform gerungen. Es ging laut zu, heißt es von beiden Seiten. Und Söder bemüht gar ein Bonmot von Vizekanzler Olaf Scholz.
Da war am Anfang weniger Wumms, sondern mehr Rums.
In Sachen Rums lassen die Reaktionen der Opposition auf eine Fortsetzung schließen.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Frank Capellan. Keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. So will Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD verstanden wissen, dass die für Samstag geplanten Kundgebungen gegen Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie heute verboten wurden. Der Senat befürchtet, dass dort einmal mehr Hygieneregeln bewusst ignoriert und gebrochen würden. Die Entscheidung kam unerwartet. Veranstalter reagieren empört. Die Auseinandersetzung wird wohl am Ende vor Gericht landen. Einzelheiten von Claudia van Lack.
Zehntausende aus dem ganzen Bundesgebiet wollten am Samstag in Berlin demonstrieren. Darunter Corona-Leugner, Impfgegner, Verschwörungsideologen und Anhänger esoterischer Bewegungen, aber auch Rechtsextreme. Mehrere Demonstrationen an verschiedenen Orten in der Stadt waren angemeldet. Doch die Versammlungsbehörde hat sie am Vormittag verboten. Der Grund: Bei ähnlichen Demonstrationen vor 4 Wochen hätten die Teilnehmer bewusst gegen die vereinbarten Auflagen verstoßen, sagte Berlins SPD-Innensenator Andreas Geisel. Der Staat lasse sich nicht an der Nase herumführen.
Deshalb ist diese Entscheidung der Berliner Versammlungsbehörde keine Entscheidung gegen das Versammlungsrecht, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Versammlungsfreiheit bedeutet ja nicht, bewusst gegen geltendes Recht verstoßen zu dürfen.
Weder hätten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die vereinbarten Abstandsregeln gehalten, noch Mund-Nasen-Schutz getragen. Vereinzelt wurden Gegendemonstranten sowie Journalisten angespuckt. Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift: Wir sind die zweite Welle.
Und ich kann nicht bewusst dieses Risiko für die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, aber eben auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kauf nehmen. Und aus dieser Erfahrung vom 1. August treffen wir jetzt diese Entscheidung für das Wochenende.
Zustimmung für das Demoverbot kommt von der oppositionellen CDU im Abgeordnetenhaus. Und Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, erklärte gegenüber Welt TV:
Gerade bei denen, die sich hier gegen diese Maßnahmen wehren, ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass dann auch auf diesen Demonstrationen die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden. Und deswegen ist es zumindest nachvollziehbar, dass auch Berlin da ein besonderes Auge darauf hat.
Die Anmelder der Demonstrationen erklärten, sie seien schockiert. Man werde die Entscheidung der Berliner Versammlungsbehörde gerichtlich anfechten, zur Not bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Die AfD forderte den Rücktritt des Berliner Innensenators. Berlins AfD-Landeschef Nikolaus Fest erklärte, Zitat:
Dieses Verbot zeigt, wie der Senat auf den Grundrechten herumtrampelt. Er verbietet sogar Demonstrationen zugunsten der Grundrechte. Wir lassen uns das nicht bieten.
Berlins Innensenator Geisel sagte, mehrere tausend Polizistinnen und Polizisten, auch aus anderen Bundesländern, seien am kommenden Wochenende im Einsatz, würden das Verbot der Demonstrationen durchsetzen. Nach Bekanntgabe der Entscheidung am Vormittag wurden Innenverwaltung und Polizeipräsidium mit Protest-E-Mails und Anrufen überflutet. Innensenator Geisel und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich bedroht. In bestimmten Gruppen im Messenger-Dienst Telegram hieß es, Waffen seien ab jetzt zur Gegenwehr erlaubt. Rechtsextreme Aktivisten rufen für das Wochenende zu einem, Zitat, Sturm auf Berlin auf.
Bericht von Claudia van Lack aus Berlin, 18 Uhr und gleich 19 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Die Ferienzeit in der Corona-Pandemie geht so langsam zu Ende und es zeigt sich, viele Urlauber haben das Virus mit nach Hause gebracht. Auch unabhängig davon steigt die Zahl der Infektionen in den letzten Wochen stetig an. Deshalb verlängert die Bundesregierung zum einen ihre Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union. Vor Beratungen im Kanzleramt morgen mit der Bundeskanzlerin machen Gesundheitsminister Jens Spahn und mehrere Länder auch deutlich, dass es kostenlose Tests für Rückkehrer bald nicht mehr geben soll. Stattdessen soll wieder stärker auf Quarantäneregeln gesetzt werden. Aus Berlin dazu Einzelheiten im Bericht von Johannes Kuhn.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht nicht von einer Änderung der Strategie, sondern von einer Rückkehr zum Langzeitansatz. Es sei sinnvoll, die Corona-Pflichttests für Einreisende aus Risikogebieten am Ende der Sommerreisesaison einzustellen. Denn es gehe um Kapazitäten in Laboren und Gesundheitsämtern, so der CDU-Politiker.
Wenn wir sehen, dass Testkapazitäten auch an eine Grenze kommen, ich sage noch einmal, die Testzahlen haben sich verdoppelt innerhalb nur von 2-3 Wochen, dass dann tatsächlich eben auch das Bestandteil der konkreten Entscheidungen wird. Das ist so.
Dem Verband der akkreditierten Labore in der Medizin zufolge stieg die Zahl der Corona-Tests in der vergangenen Woche nochmals um 17% an. Es seien gut 890.000 Tests durchgeführt worden, das liege etwa 210.000 unter der wöchentlichen Maximalkapazität. Spahn will die Tests nun auf Menschen mit Symptomen und Kontakt zu Covid-19-Patienten fokussieren, aber auch auf Pflegekräfte, Ärzte und Pflegebedürftige. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen in eine 14-tägige Quarantäne, können diese bei einem negativen Test nach 5 Tagen beenden. Die Quarantäne-Stichproben sollen verstärkt werden.
Es ist zumutbar für alle, die nach der Hauptreisezeit weiterhin in Risikogebiete reisen sollten, dass dort ein verstärktes Quarantäneregime wieder und weiterhin gilt. Wer in ein Risikogebiet bewusst reist, weiß eben auch, in welche Umstände und in welche Folgeregelungen hinein diese Reise antritt.
Spahn hat für die Änderung der Einreiseregeln die Rückendeckung vieler Gesundheitsministerien aus den Ländern. Entscheiden wird morgen die Runde aus Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Das letzte Wort sei hier noch nicht gesprochen, heißt es allerdings aus Bayern. Es dürfe kein ständiges Hin und Her bei der Teststrategie geben, kritisierte am heutigen Mittwoch erneut CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Die Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten gilt immerhin erst seit dem 8. August. Söder argumentiert, dass Pflichttests sich bewährt hätten und die Zahl von Urlaubsrückkehrern nun ohnehin zurückgehen werde. Auch Vertreter von Reise- und Luftfahrtbranche kritisierten Spahn. Sie sprachen von einem Zickzackkurs. Die Testpflicht ist nicht der einzige Streitpunkt, den Bund und Länder in ihrer morgigen Schalte ausdiskutieren. Auch die Vereinheitlichung unterschiedlicher Länderregeln steht auf der Tagesordnung. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler plädiert für ein gemeinsames Vorgehen. Die SPD-Politikerin sagte am Morgen im Deutschlandfunk:
Es ist in der Tat so, dass mittlerweile eine große Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern eingetreten ist, die nicht mehr auch differenzieren können, was gilt jetzt wo. Das gilt beispielsweise hinsichtlich der Obergrenzen bei Feiern, das gilt aber auch beim Thema Bußgeld.
Die Bundesregierung hat unterdessen die Corona-Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union um 2 Wochen verlängert. Sie gilt nun bis zum 14. September. Dann enden mit Baden-Württemberg im letzten Bundesland die Sommerferien.
Informationen aus Berlin von Johannes Kuhn. Die Stadt hatte schon zugestimmt und hatte es genehmigt, ein Konzert in Düsseldorf am 4. September vor bis zu 13.000 Zuschauern sollte dort unter anderem Bryan Adams und Sarah Connor auftreten, unter strengen Hygieneregeln und strengen Schutzmaßnahmen, versteht sich. Doch die Landesregierung hatte Bedenken. Jetzt verschiebt der Veranstalter das Konzert im Fußballstadion in den Spätherbst. Weitere Einzelheiten dazu von Moritz Küpper.
Man sei nach wie vor der Auffassung, dass der Maßnahmenkatalog Fans, Künstlern und Mitarbeitern umfassenden Schutz biete, erklärte Veranstalter Marek Lieberberg. Doch angesichts steigender Infektionszahlen und im Raum stehender nachträglicher Kapazitätsbeschränkungen habe man sich nun zu diesem Schritt veranlasst gesehen, das Konzert zu verschieben. Den mehr als 7.000 Besuchern, die bereits Tickets erworben hätten, werde nun das Eintrittsgeld einschließlich Vorverkaufsgebühren zurückerstattet. Das Konzert mit dem Namen Give Life a Chance und Künstlern wie Bryan Adams und Sarah Connor war für den 4. September im Düsseldorfer Stadion vorgesehen. 13.000 Menschen hätten kommen können.
Ja, ich bin für diese Entscheidung des Veranstalters sehr dankbar. Ich habe auch vor dieser Entscheidung sehr viel Respekt. Denn das Konzept, was der Veranstalter vorgelegt hat, war ja ein gutes Konzept,
sagt NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU.
Aber in der jetzigen Infektionslage in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, passt eine Veranstaltung mit 13.000 Menschen einfach nicht. Es wäre die größte Veranstaltung in ganz Europa seit Corona gewesen. Dafür gibt es auch keine Akzeptanz.
Laumann selbst hatte mit den Veranstaltern mehrfach gesprochen.
Ich bin froh darüber, dass wir diese Lösung gefunden haben, dass der Veranstalter quasi diese Veranstaltung jetzt verschiebt. Es gibt auch kein neues Datum, weil er selber einsieht, dass in der jetzigen Infektionslage das einfach keine Akzeptanz hat.
Ob diese sich jedoch im Spätherbst bessert, bleibt fraglich. Für Veranstalter Lieberberg steht jedoch fest, dass die Sehnsucht von Fans und Künstlern nach Live-Musik sich nicht auf Dauer unterdrücken lasse. Das Düsseldorfer Modell bleibe der richtige Ansatz. Lieberberg dankte zudem der Stadt für eine, Zitat, faire Chance. Dabei hatte es zwischen Land und Stadt durchaus einen Konflikt gegeben. Der Düsseldorfer SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel, aktuell im Wahlkampf, hatte sich bis zuletzt für ein Konzert ausgesprochen und die NRW-Landesregierung aufgefordert, dieses andernfalls zu verbieten. Nun gibt es eine andere, eine politische Lösung.
Moritz Küpper berichtete, unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen. Weil sich die Verhältnisse auf den griechischen Inseln für untragbar halten, haben einige Länder wiederholt angeboten, von dort mehr Geflüchtete aufzunehmen, als sie eigentlich müssten. Das aber lehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU ab. Im Rahmen einer europäischen Initiative dagegen sind heute einige weitere besonders schutzbedürftige Kinder und auch Jugendliche zusammen mit ihren engsten Angehörigen in Deutschland angekommen. Dazu Sabine Müller.
Der Flieger brachte 28 kranke Kinder und ihre Kernfamilien nach Deutschland, insgesamt 121 Menschen. Sie werden jetzt auf 9 verschiedene Bundesländer verteilt. Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Der Flug sollte eigentlich schon vor knapp 2 Wochen gehen, musste aber verschoben werden, weil in 2 Flüchtlingsfamilien positive Corona-Fälle aufgetreten waren. Nach dem Ende der Quarantäne und weiteren Tests konnte der Flug heute nachgeholt werden. Ein negatives Testergebnis ist Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland. Die Bundesregierung hatte sich bereit erklärt, insgesamt 243 kranke Kinder und ihre Kernfamilien aus griechischen Flüchtlingslagern herauszuholen. Bisher kamen 347 Personen in Deutschland an. Das Ganze ist Teil einer europäischen Hilfsaktion. Auch in Länder wie Luxemburg, Irland, Frankreich oder Portugal gab es schon Flüchtlingstransferflüge.
Sabine Müller berichtete. 18 Uhr und gleich 27 Minuten in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Angesichts weiterer Kundgebungen und Proteste gegen Alexander Lukaschenko in Belarus erhöhen Präsident und auch Sicherheitskräfte inzwischen wieder den Druck auf die politische Opposition. Mehr Einsatzkräfte in den Straßen, manche Gegenden werden abgeriegelt. Allein heute wurden 51 Demonstrierende festgenommen, andere werden vor Gericht geladen oder verhört. So auch Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Die gesundheitlich angeschlagene 72-Jährige findet deutliche Worte und sie bekommt Beifall, wie Christina Nagel berichtet.
Weiße Nelken für die Nobelpreisträgerin, Applaus und mutmachende Plakate. Ein Mann aber hält etwas anderes, wie eine Trophäe in die Höhe. Dies ist das erste Buch von Alexejewitsch. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Unsere Proteste aber haben ein weibliches Gesicht, erklärt er dem Reporter von Euroradio. Er sei stolz auf die Frauen an der Spitze dieser und darauf kommt es ihm an, friedlichen Bewegung. Dass der Machtapparat ausgerechnet gegen den Koordinierungsrat vorgeht, der doch für einen Dialog zwischen den Demonstrierenden und der politischen Führung sorgen will, können viele hier nicht nachvollziehen. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass eine 72-Jährige, die gesundheitlich angeschlagen ist, zum Verhör zitiert wird. Eine Situation der Absurdität und des Surrealismus, meint der Politiker Juri Gubarjewitsch. Svetlana Alexejewitsch aber ist es wichtig, hier und heute Flagge zu zeigen. Es sei jetzt nicht die Zeit, um über die Gesundheit nachzudenken. Es dürfe auf keinen Fall zu einer Konfrontation zwischen Gegnern und Unterstützern Lukaschenkos kommen. Ich denke, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir dürfen nicht nachlassen. Und Gott bewahre, dass Blut vergossen wird von unserer Seite. Wir müssen mit der Kraft unserer Überzeugungen gewinnen. Der Koordinierungsrat allein, das zeige sich bereits, werde es nicht schaffen, den Präsidenten zu einem Dialog mit der Gesellschaft zu bewegen, erklärte die Schriftstellerin. Er spricht jetzt nur noch mit Putin, also ist es notwendig, Putin in das Gespräch und auch die Welt mit einzubeziehen, damit Lukaschenko beginnt, mit den Menschen zu sprechen. Alexejewitsch ist bereits die 5. aus dem 7-köpfigen Präsidium, die zum Verhör vorgeladen wurde. Morgen ist Maria Kolesnikova dran, die im Wahlkampf an der Seite von Lukaschenkos Herausforderin Svetlana Tichanowskaja stand. Der Druck auf die Mitglieder des Präsidiums aber sei sinnlos, ließ der Koordinierungsrat am Nachmittag verlauten. Ebenso wenig wie die Hoffnung, dass die Belarussen vergessen werden, was passiert ist, oder denen vergeben, die Verbrechen begangen haben. Doch der Staatsapparat macht weiter Druck. Appelle wie die vom deutschen Außenminister Heiko Maas verhallen ebenso ungehört wie Sanktionsandrohungen. Die Zahl der Festnahmen steigt wieder. Es gibt Hausdurchsuchungen bei Oppositionellen und ihren Unterstützern.
Informationen von Christina Nagel. Die Entwicklung in Belarus, sie war heute auch Thema beim ersten Treffen der europäischen Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister in Berlin. Seit Beginn der Corona-Pandemie unter deutscher Ratspräsidentschaft hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in die Hauptstadt geladen zu informellen Beratungen. Unsere Europakorrespondentin Bettina Klein hat das für uns den Tag über beobachtet. Die Pressekonferenz im Anschluss an die Veranstaltung, sie läuft gerade noch. Bettina Klein, welche Rolle hat denn der Konflikt in Belarus bei den Gesprächen heute gespielt? Zu Gast war ja auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
In der Tat, Jasper Barenberg, die Pressekonferenz hat vor wenigen Minuten hier begonnen und Generalsekretär Stoltenberg, der ja eigentlich regelmäßig bei diesen Verteidigungsministertreffen teilnimmt, hat sich heute Mittag sofort in seinem Statement zu Belarus geäußert. Die NATO hatte ja schon mehrfach die von Machthaber Lukaschenko behauptete angebliche Truppenkonzentration an der Grenze zu Belarus dementiert. Heute äußerte sich der NATO-Generalsekretär selbst dazu. Das können wir uns kurz anhören.
There is no military NATO build-up in the region. So any attempt by the regime in Belarus to use NATO as an excuse or as a pretext to crack down on demonstrators in their own country is absolutely wrong, is absolutely unjustified.
Also jeder Versuch, die NATO als Entschuldigung für die Niederschlagung von Protesten zu benutzen, ist absolut falsch und ungerechtfertigt, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Er hat insgesamt seine Sorge ausgedrückt über die Lage dort, hat zur Einhaltung der Grundrechte aufgerufen. Aber die NATO hält sich in der Tat eher zurück, um eben nicht diesem Versuch Nahrung zu geben, sie als Feindbild aufzubauen. Und Belarus wird in der Tat erst morgen auf der Agenda stehen, der Außenminister dann nämlich beim traditionellen Gümlich-Treffen. Da wird es einen Meinungsaustausch geben. Konkret arbeitet der Auswärtige Dienst ja an der Sanktionsliste und die wird morgen diskutiert. Ich erwarte da keine grundsätzlich andere Linie, obwohl das Parlament, das Europäische Parlament ja hörbar nach mehr ruft, wie etwa danach auch Neuwahlen zu fordern und sich auch dezidierter gegen russische Einflussnahme auszusprechen.
Kommen wir zurück zu den Beratungen heute der europäischen Verteidigungsminister. Da gab es ja eine ganze Reihe von Krisen und Konflikten, über die gesprochen werden sollte. Was waren dabei die wichtigsten?
Ja, genau. Also es ging um die EU-Einsätze, die ja größtenteils gemeinsam mit UNO und mit NATO stattfinden. Von den 17 Missionen sind es etwa 13, die in Zusammenarbeit mit NATO und den Vereinten Nationen durchgeführt werden. Darauf wurde gerade eben nochmal hingewiesen, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Mali war ein Thema. Wir wissen, dort hat es einen Staatsstreich gegeben. Josep Borrell, der Außenbeauftragte, hat das gerade nochmal verurteilt und hat gesagt, es hat jetzt also Priorität, dort eine Lösung zu finden. Die Missionen dort sind im Augenblick noch sozusagen on hold, bis die Umstände es erlauben, dort wieder aktiv zu werden. Aber wir sind da und wir werden da weiterbleiben und so schnell wie möglich die Arbeit wieder aufnehmen. Denn so Borrell, wir haben da so viel investiert und wollen das einfach nicht wegwerfen. Der Irini-Einsatz zur Überwachung des UNO-Waffenembargos gegen Libyen war auch ein Thema. Borrell hat gerade noch mal den Wert und die Unparteilichkeit hervorgehoben. Man hat von beiden Seiten Informationen gesammelt. Mehr als 500 Vorfälle wurden da untersucht. Und Annegret Kramp-Karrenbauer sagte gerade noch mal zu den Spannungen im östlichen Mittelmeer. Das ist viel mehr als die Spannung jetzt nur zwischen Türkei und Griechenland etwa. Man muss dort schnell etwas für die Entspannung tun. Deutschland arbeitet auf verschiedenen Ebenen, jetzt eben auch im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft. Und man wird morgen eben natürlich auch noch mal im Rahmen der Außenminister darüber verhandeln.
So ist das ja immer, Bettina Klein, dass die aktuellen Probleme dann auf die Tagesordnung drängen. Ursprünglich hatte die Verteidigungsministerin, hatte Annegret Kramp-Karrenbauer ja bei ihrer Einladung auch eine Diskussion angekündigt um eine engere Zusammenarbeit der europäischen Ministerinnen und Minister. Das Stichwort dazu lautet strategischer Kompass. Was verbirgt sich hinter diesem Stichwort?
Ja, in der Tat. Also die Diskussion, die Arbeit daran hat gerade erst begonnen. Es geht im Grunde genommen darum, in Europa einen einheitlicheren Ansatz bei der strategischen Kultur, bei der militärischen Kultur zu schaffen. Wir wissen, historisch gewachsen sind da ganz unterschiedliche Traditionen in den verschiedenen Nationalstaaten. Und Europa arbeitet im Grunde genommen im Augenblick daran, das eher zu vereinheitlichen, wenn wir davon ausgehen, dass das Ziel ist, irgendwann auch mal in der Verteidigung sozusagen sich vielleicht stärker aufzustellen. Das eine ist das Stichwort Bedrohungsanalyse. Daran wird unter deutscher Ratspräsidentschaft jetzt gearbeitet. Wir wissen, die nördlichen Staaten schauen eher auf die Arktis. In Osteuropa ist man eher besorgt wegen Russland. In Südeuropa schaut man aufs Mittelmeer, auf Nordafrika. Und da versucht man jetzt unter deutscher Ratspräsidentschaft doch so eine einheitlichere Bedrohungsanalyse hinzubekommen. Es geht auch um strategische Kultur. Große Unterschiede zum Beispiel zwischen Frankreich und Deutschland an der Stelle. Und verabschiedet werden soll dieses Dokument dann bestenfalls 2022 dann unter französischer EU-Ratspräsidentschaft. Also es war heute ein Erfahrungsaustausch, aber da wurde noch nichts entschieden.
Bettina Klein live über die Beratungen der europäischen Verteidigungsministerinnen und Minister. Vielen Dank dafür. 18 Uhr und 35 Minuten die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Auf dem Handyvideo eines Anwohners in der Stadt Kenosha in Wisconsin ist es zu sehen, wie Polizisten einen Mann offenbar mehrfach in den Rücken schießen, während der sich in seinen Wagen hineinbeugt. Ja, Jacob Blake wird dabei lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Familie ist der 29-jährige Familienvater von der Hüfte abwärts gelähmt. Seit dem Wochenende gibt es in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin deshalb Proteste, weil sich Polizeigewalt wieder gegen einen unbewaffneten Schwarzen gerichtet hat. Nach Unruhen hat der Gouverneur von Wisconsin inzwischen den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde auf 250 Einsatzkräfte verdoppelt. Eine dritte Nacht mit Ausschreitungen endete jetzt tödlich. Zwei Menschen kamen in der vergangenen Nacht ums Leben. Eine weitere Person wurde offenbar verletzt. Thilo Kössler in Washington. Was wissen wir über die Toten der letzten Nacht?
Wir wissen, dass es eine Ausgangssperre gab und dass die Demonstranten diese Ausgangssperre nicht beachtet haben. Sie hatten zunächst das Gericht im Visier in Kenosha als staatliches Gebäude und Symbol der Staatsgewalt. Sie wurden dort mit Tränengas auseinandergetrieben und dann kam es zu dieser Konfrontation an einer Tankstelle, die gar nicht weit weg liegt von diesem Gericht. Dort hatten sich Mitglieder einer bewaffneten Miliz postiert, bewaffnet mit halbautomatischen Gewehren, mit Pistolen in Kampfanzügen, martialisch aus. Und dann fielen plötzlich Schüsse. Ein Angehöriger dieser Miliz hat zwei Demonstranten mit gezielten Schüssen niedergestreckt. Ein Kopfschuss, ein tödlicher Schuss in die Brust, ein weiterer wurde verletzt. Sie haben es gesagt. Das ist, Herr Barnberg, eine ernste Eskalation in einer aufgeheizten Stimmung, die seit dem Tod von George Floyd Ende Mai natürlich neue Nahrung erhalten hat und jetzt durch die Schüsse auf Jacob Blake nochmal angefacht worden ist.
Was wissen wir eigentlich über den Ursprung für die Proteste und dann auch für die nächtlichen Unruhen? Was also ist bekannt über das, was Jacob Blake widerfahren ist?
Ja, da wissen wir eben noch einfach viel zu wenig. Es ist auf dem Video, geht nicht klar hervor, wie es zu dieser Eskalation gekommen ist. Sie haben es gesagt, Blake geht ohne Hast und Eile, ohne bewaffnet zu sein, um sein Auto herum, öffnet die Fahrertür. Ein Polizist zerrt an seinem T-Shirt, gibt dann aus allernächster Nähe 7 Schüsse auf den Rücken des Mannes ab, obwohl eigentlich die Polizisten hätten sehen müssen, dass da 3 Kinder im Auto sitzen, die offenbar auf ihren Vater warten. Die Umstände werden zu klären sein. Was geschah vorher? Wie kam es zu dieser Konfrontation? Auf dem Video jedenfalls kann man es nicht sehen. Und die Polizei tut auch nichts, um das bisher öffentlich zu machen. Es ist eine Mauer des Schweigens um dieses Geschehen herum. Die Polizei könnte alles tun, um die Situation zu deeskalieren und den Protest zu kanalisieren, indem sie deutlich macht, was möglicherweise vorher passiert ist.
Lassen Sie uns den Bogen schlagen zum Parteitag der Republikaner, der zeitgleich stattfindet. Sie haben von der aufgeheizten Stimmung gesprochen. Dazu gehört auch vieles von dem, was da auf dem Parteitag gesagt wird. Die Warnungen vor einem Sieg der Demokraten verbunden mit der Warnung, dann würde das Land quasi einem linken Mob ausgeliefert, die Straßen, die Wohngegenden. Wie alles spiegelt sich das? Wie verbindet sich das mit dem, was auf dem Parteitag der Republikaner passiert?
Ja, man muss einfach sagen, dass Donald Trump diese Debatte noch anheizt. Mit seiner Rhetorik, aber eben nicht nur mit Worten. Er hat am Montagabend auf diesem virtuellen Parteitag der Republikaner das Ehepaar Mark und Patricia McCloskey aus St. Louis eingeladen. Sie hatten wenige Tage zuvor Schlagzeilen gemacht, weil sie sich bewaffnet mit einem halbautomatischen Sturmgewehr und einer Damenpistole vor ihrem Haus postiert hatten, um Black Lives Matter Demonstranten, die vorbeiliefen, völlig friedlich vorbeiliefen, abzuwehren. Die McCloskeys erklärten auf dem Parteitag der Republikaner, dass der linke Mob das Leben der Amerikaner zerstören würde und die Macht übernehmen wolle. Das muss von den rechtsextremen Milizen, Herr Barnberg, ganz klar als Unterstützung durch Donald Trump gelesen werden. Sie fühlen sich in ihrem rassistischen Kampf bestätigt und die Lage ist richtig gefährlich. Es waren ja schon in Portland bewaffnete Milizen zugange, die den Konflikt mit Demonstranten gesucht haben.
Live aus Washington, Informationen von unserem Korrespondenten Thilo Kössler. Am Ende dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Jasper Barenbeck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.